dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill hierher gekommen.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir in Madrid sitzt Sebastian Rose. ¿Cómo estás, Sebastian?
Ja, sehr gut, sehr gut.
Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. ¿Cómo te gusto Madrid?
Auch sehr gut.
Ja, das war's dann aber auch schon. Okay. Mit dem Spanisch, das wir präsentieren können. Ja,
wir haben es ja gestern noch nicht so viel aufgepickt tatsächlich.
Nee, weil man spricht Deutsch in Madrid, muss man sagen.
Schwäbisch.
Schwäbisch, absolut. Ja. Die Stadt ist voll mit VfB-Fans. Es ist unfassbar. Aber bevor wir jetzt hier schon über Madrid sprechen, müssen wir vielleicht vorwegschicken, die heutige Folge, die wird natürlich anders. Denn nach all der Scheiße sind wir jetzt tatsächlich auf der Reise.
Oh ja.
Und heute gibt es wirklich nur eine kurze Folge, Sebastian.
Ich weiß, nein. Also, wir haben ja schon ein bisschen Zeitdruck. Ich meine, in nicht mal 7 Stunden wird angepfiffen.
Ja, und wir müssen ja auch noch irgendwie hinkommen zum Stadion. Wir werden darüber natürlich heute sprechen. Und wir wissen natürlich auch, dass keiner mehr groß Bock hat auf eine ellenlange Analyse zum Gladbach-Spiel. Deswegen halten wir uns heute kurz. Wir sprechen über das Gladbach-Spiel, dann natürlich auch ein bisschen über Real Madrid. Das ist auch so ein Thema, das vielleicht Relevanz hat. Ja. Und natürlich über die Youth League. Und am Donnerstag nehmen wir dann die nächste Folge auf. Natürlich dann mit einem großen Rückblick auf das Spiel hier in Madrid. Mhm. Und natürlich die Vorschau auf den nächsten Hammer. Auf den nächsten Champions League Finalisten.
Ja, der VfB spielt jetzt genau gegen beide Finalisten innerhalb von 4 Tagen.
Ja.
Also das ist schon Wahnsinn. Und es wird ja auch nicht einfacher. Und es geht wirklich Schlag auf Schlag. Und wir haben es auch gemerkt, als wir unsere Terminkoordination gemacht haben. Eigentlich kann man jetzt jeden Tag was aufnehmen.
Es ist brutal. Content liegt auf der Straße, könnte man so sagen. Also wir könnten 24 Stunden für euch hier mit unserer GoPro durch die Gegend laufen und durchstreamen, weil es ist ständig was los in Madrid. Aber ihr merkt es, wir schweifen schon wieder ab, wir kommen schon wieder zu Madrid. Dabei müssen wir erstmal über Gladbach reden.
Erstmal zu Mönchengladbach, dann machen wir Madrid.
Ja, also es war ja von Anfang an klar, du darfst dieses Spiel nicht verlieren. Erstens mal, weil wir alle Bock haben, diesen Tag heute in Madrid zu genießen.
Ja.
Und dann ist natürlich die Thematik, irgendwann wird dann dieser Holperstart doch zum Fehlstart. Und hätte man gegen Gladbach verloren, würde ich tatsächlich auch von einem Fehlstart sprechen. Es war aber nicht der Fall, aber es war ein hartes Stück Arbeit.
Ja, und nach 15 Minuten hätte ich da irgendwie Geld auf eine Mannschaft wetten sollen. Ich weiß nicht, ob es der VfB gewesen wäre, auf den ich viel Geld auf Sieg gesetzt hätte, weil die ersten 15 Minuten, da war der VfB schon massiv unter Druck und Gladbach hat richtig Gas gegeben von Anfang an weg.
Ja, also das muss man grundsätzlich sagen. Ich bin in Gladbach gewesen und man hatte schon auch das Gefühl im VfB-Block, dass für viele hier eine Menge auf dem Spiel steht heute, ja, weil man weiß im Endeffekt, okay, auswärts Gladbach immer unangenehm, lief für uns jetzt auch nicht immer gut. Ich erinnere da an das 1:3 in der letzten Saison.
Ja. Ja,
das war ein heftiger Dämpfer, weil eigentlich rollte die Maschine, wenn man so möchte.
Ja, ich glaube übrigens nur eine von zwei Heimsiegen der Gladbacher in diesem Kalenderjahr.
Ja, und es überrascht mich gar nicht, was ich da so gesehen habe. Aber nee, also es war schon Druck auf dem Kessel, gebe ich dir absolut recht. Aufstellung und so, gehen wir jetzt gar nicht mehr so groß ins Detail ein. Lieber ein bisschen über das Spiel sprechen.
Ja.
Ich habe es mir einmal natürlich im Fernsehen angeguckt, dann im Stadion. Im Stadion, muss ich sagen, bin ich wahnsinnig geworden. Bin ich wirklich wahnsinnig geworden, weil Gladbach eigentlich etwas gemacht hat. Darauf haben wir in der vergangenen Saison immer gewartet. Und das ist das hohe Stehen und das aggressive Pressing. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben diese erste Pressinglinie mit einem langen Ball überspielt oder mit kurzen Pässen über Angelo Stiller aus dem Druck aufgelöst. Das funktionierte aber überhaupt nicht beim VfB Stuttgart. Überhaupt nicht. Und das lag ganz oft daran, dass die ersten Kontakte bei uns richtig schlecht waren.
Ja, das haben wir auch festgestellt.
In der ersten Halbzeit, das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen beim VfB. Da hat fast kaum ein Spieler wirklich mit dem ersten Kontakt den Ball halbwegs sauber verarbeitet. Das war eine Katastrophe. Was mir auch aufgefallen ist, Jeff Chabot ist ja auch so ein Thema gewesen. Wir haben in den ersten Spielen immer wieder gesehen, dass Jeff Chabot, wenn er den Ball am Fuß hat, eigentlich nicht richtig attackiert wird vom Gegner. Mhm. Und diesmal hat Gladbach, weil sie eben so hoch gepresst haben und so aggressiv, Chabot angelaufen. Sie haben auch Henry Chase unter Druck gesetzt. Und das führte dazu, dass wir hinten kaum rauskamen. Alex Nübel hatte wahnsinnige Probleme in der ersten Halbzeit mit den langen Bällen.
Ja, es gab ja oftmals die Situation bestimmt, also wahrscheinlich 2-3 Mal, wo er den Ball flach rausspielt Richtung Mittelkreis, die Innenverteidiger schon aufrücken, Gladbach aber sofort diesen Pass erobert und gleich wieder postwendend zurückspielt. Und dann waren die Gladbacher da komplett blank teilweise. Also Das war echt gefährlich. Und die Situation gab es nicht nur einmal, sondern 2-3 Mal in den ersten 45 Minuten.
Ja, und das war total verwunderlich. Ja. Also und ein Mittel war natürlich, und das wissen wir ja inzwischen auch, weil die Gegner haben sich auf uns eingestellt, sie erkennen, wie entscheidend Angelo Stiller ist in seiner Rolle. Ja, deswegen stellen sie ihn immer wieder gut zu. Wir können ihn nicht anspielen. Und dann sind wir genau bei dem Thema, das ich gerade eben angesprochen habe. Angelo Stiller ist unser Spieler, der aus dem Druck heraus so Situationen auflösen kann. Der zieht 2, manchmal sogar 3 Spieler auf sich, löst die Situation und du hast natürlich sofort Räume und freie Spieler. Mhm. Aber in diese Situation sind wir überhaupt nicht gekommen. Und wie gesagt, diese langen Abspiele, die hat Nübel auch schon mal besser gesetzt. Das haben wir, glaube ich, zu Beginn der letzten Saison noch groß gelobt, was Nübel damit reinbringt. Auch in Sachen Geschwindigkeit, Entscheidungsgeschwindigkeit von Alex Nübel, war das in der vergangenen Saison, zumindest in der Hinserie, ein anderes Level. Ja, genau. Ich erinnere an die Abwürfe.
Absolut, aber muss auch sagen, er hat es natürlich auch nicht mehr ganz so einfach, weil jetzt auch ein Spieler zum Beispiel wie ein Gerassi fehlt, den man immer anspielen konnte, weil er jetzt nicht den Ball kurz spielen kann auf einen Anton, auf einen Ito, die dann die Bälle spielen. Also er hat es natürlich ein bisschen schwieriger, aber ich finde auch, dass die Qualität seiner Zuspiele nicht unbedingt zugenommen hat, sagen wir es mal so.
Liegt auch in der Positionierung unserer Spieler. Jamie Leveling hat ja auf links gespielt, Fabian Rieder hat rechts begonnen. Hat mich ein Stück überrascht, dass Enzo nur auf der Bank saß. Das wäre für mich der wahrscheinlichste Pick gewesen für die rechte Seite, aber vermutlich hat das auch damit zu tun, dass er heute von Anfang an spielt gegen Madrid.
Genau, bei Chris Führig das gleiche.
Vermutlich. Ja, bei Chris Führig kann man dazu sagen, der war leicht
angeschlagen. Genau, wurde aber auch geschont. Also ich denke, wenn das Madrid-Spiel nicht direkt danach gekommen wäre, hätte er vielleicht den Gladbach auch von Anfang an gespielt.
Absolut. Und das Thema war halt, dass Jamie sich merkwürdig positioniert hat. Gleiches gilt auch für Fabian Rieder. Ich konnte das im Stadion ganz gut beobachten, wie Atta die beiden immer nach vorne geschickt hat oder zurückgezogen hat. Weil, also man konnte sich nur auf eins verlassen, dass man auf keinen Fall richtig steht. Entweder stand man zu hoch oder zu tief oder halt grundsätzlich irgendwie im Deckungsschatten, hat sich zu wenig bewegt. Es wirkte alles sehr von Angst geprägt, das ganze Spiel. Und diese Unsicherheit, die einzelne Spieler definitiv hatten und dann auch ausstrahlten, das färbte total auf andere Spieler, die eigentlich stabil wirkten, ab. Ja, Josh Wagnermann hat ja wirklich keine gute erste Halbzeit gespielt.
Nein.
Aber die ersten Minuten waren nicht so schlecht.
Ja.
Und ich hatte das Gefühl, weil es bei den anderen Jungs nicht so gut lief, wurde Josh Wagnermann auch immer schlechter, immer unsicherer. Du merkst halt einfach, es ist nicht mehr so dieses einfache, ich spiele den Ball zum nächsten Spieler, der macht schon was damit, sondern du überlegst auf einmal.
Genau.
Der hat jetzt schon 2-mal einen Ball verloren, ich spiele lieber zum nächsten.
Diese Leichtigkeit, dieses Selbstverständnis, was wir in der letzten Saison hatten, das ist noch nicht wieder da. Also die Spieler überlegen, Spieler wollen keinen Fehler machen und letzte Saison hat das alles von alleine irgendwann geklappt und das ist noch nicht so.
Nee, das muss sich natürlich erst entwickeln und ich glaube, das ist natürlich der Mannschaft, Sebastian Hoeneß, das ist auch uns Fans eigentlich bewusst, aber dennoch, man hat ja das Spiel gegen Leverkusen zum Beispiel im Kopf. Das lief ja außerordentlich gut, muss man sagen. Also bis auf das Ergebnis, darüber kann man mit Sicherheit diskutieren. Man muss das Spiel nicht noch in den letzten Minuten abgeben. Aber sagen wir, bis zur 75. Minute hat der VfB da eigentlich gespielt wie früher.
Ja.
Und man fragt sich, okay, wo ist denn diese Überzeugung hin? Die ersten Minuten gegen Freiburg waren auch noch in Ordnung. Dann das Spiel, ich würde mal sagen, über weite Strecken gegen Mainz hat der VfB auch klar dominiert. Und das wollte ich jetzt nochmal mit dir ansprechen, bevor wir dann auf die Tore kommen. Was mich wirklich irritiert hat, war, wie wenig Sicherheit, Dominanz und Kontrolle der VfB hatte in diesem Spiel. Also die erste Halbzeit hatte wirklich nichts mit dem VfB zu tun, den wir aus der vergangenen Saison gekannt haben. Diese kontrollierte Spielweise, ruhiges Aufbauspiel. Wir haben gegen Dortmund davon gesprochen, dass beim VfB in Umschaltsituationen überhaupt kein Chaos entsteht, sondern alles klare Abläufe sind und der Gegner eigentlich ins Chaos kommt. Und da sind wir aktuell meilenweit davon entfernt. Wie gesagt, neue Spieler, muss ich alles finden, verstehe ich, aber ansprechen muss man es ja trotzdem.
Ja, das war kein guter Auftritt in der ersten Halbzeit und auch das hatten wir in der letzten Folge angesprochen. Natürlich haben die Spieler auch Madrid im Hinterkopf, auch wenn man es ausblenden sollte. Und ich konnte mich jetzt in der ersten Halbzeit des Eindrucks nicht erwehren, dass manche Spieler zu viel an Madrid gedacht haben.
Ja, das könnte ein Thema sein. Ich habe eher gedacht, die sind mit sich selbst beschäftigt. Also gerade Dennis Undaf zum Beispiel. Wir wissen ja, Dennis Undaf kann auch mit dem Rücken zum Tor zum Beispiel ganz gut Bälle festmachen, verteilen etc. Nicht auf dem Level eines Serou Girassis, aber ich glaube, das erwartet auch keiner von ihm. Aber in diesem Spiel hatte ich das Gefühl, dass er damit überhaupt nicht zurechtkam. Ja, also er wurde ja mehrfach mit dem Rücken zum Tor angespielt, hat dann eigentlich ganz oft falsche Entscheidungen getroffen, zu Beginn des Spiels, muss man dazu sagen, oder in der ersten Halbzeit besser gesagt. Es gab auch mal Szenen, da versucht er, einen Steckpass zu spielen, der viel zu kurz geraten ist. Auch das haben wir von Dennis eigentlich nie gesehen. Und ich glaube tatsächlich, das ist eine Symbiose aus ganz vielen Dingen. Ja, Real Madrid, die nicht ganz so überzeugenden Leistungen zum Saisonstart und natürlich dann einfach so die Spieldynamik an sich, weil Gladbach, das kann man auch nochmal sagen, hat mich schon überrascht mit diesem aggressiven, ja, die Alten würden sagen, Forechecking. Mhm. Ja. Also das hat mich tatsächlich verwundert, weil ich sofort davon ausgegangen bin, hey, spielt uns voll in die Karten. Die gehen vorne drauf, ja, wir überspielen die. Und warum haben wir es nicht können? Weil Gladbach sehr lang gestanden ist. Also das heißt, sie haben das Spielfeld lang gemacht. Dann hast du die erste Pressingreihe, die sozusagen draufschiebt auf deinen Spielaufbau. Dann kannst du, und wir haben es ja bei Nübel gerade eben schon mal thematisiert, die Bälle lang nach vorne schlagen. Aber da stehen die halt immer noch mit genügend Mann, um dann direkt Bälle abzufangen. In der sechsten Minute führte das ja dann gleich zu einer großen Chance von Tim Kleindienst. Ich glaube, das war die einzige Chance, die er hatte in diesem Spiel. Sonst ist er mir nicht groß aufgefallen.
Ja, ich glaube, er hat hinterher nochmal die Großchance gehabt, bevor das Gladbacher Tor fällt, wo Nübel mit dem Kopf quasi hält,
was den Abschuss Eckball führte.
Genau.
Ja. Ja, richtig, richtig. Den hat er noch gehabt, aber ansonsten hat man Tim Kleindienst gut abgemeldet.
Ja, das stimmt. Ja. Also den hat man relativ gut in Kontrolle gehabt. Im Gegensatz zu dem anderen Stöger, der war sehr präsent.
Ja.
Spielte dann aber beim VfB-Tor eine Rolle, weil er sich da vom Wagnermann hat von Aschen lassen. Ich glaube, du hast reingeschrieben jetzt. Ich glaube, es war Stöger, oder?
Ich kann es nicht mehr auflösen, muss ich jetzt dazu sagen, denn wie gesagt, die letzten Stunden, ja, die waren hektisch.
Deswegen, also im Fernsehen wurde gesagt, dass Wagnermann Stöger da vernascht hat auf der rechten Seite.
Dann glauben wir dem Fernsehen, ja. Also wir können kurz auf das Tor zu sprechen kommen. Da macht es Wagnermann mal richtig gut, schiebt hoch, bekommt den Ball von Rieder, macht er richtig gut, auch die Weiterleitung und dann das 1-gegen-1 gegen Stöger.
Wahrscheinlich, ja.
Wahrscheinlich gegen Stöger. Das ist halt super, ja. Und du siehst halt auch, Wagnermann ist dann endlich mal auf der Halbspur, so wie Stenzel auch macht und dann läuft es halt einfach wirklich für ihn perfekt, wie er den Ball vorbeilegt, am Gegner vorbeigeht und dann aber eigentlich eine schlechte Flanke reinbringt.
Ja.
Ja. Und das war im Endeffekt für mich ein Sinnbild, auch wenn daraus jetzt ein Tor entsteht, aber ein Sinnbild für die ersten 30 Minuten des VfB Stuttgart. Auf jede gute Aktion folgte eine schlechte.
Ja.
Da konntest du die Uhr danach stellen. Also wenn irgendwas gut lief, das nächste, was kommen sollte vom VfB, lief schlecht. Hier hatten wir Glück, weil die Gladbacher das auch nicht gut verteidigt haben. Leveling kommt an den Ball, wird dann nicht richtig angegriffen, kannst du eigentlich so nicht verteidigen, muss man ganz ehrlich sagen, und dreht sich dann ein. Der Torschuss, der ist schon platziert, aber ich sag mal, Omlin kann den, glaube ich, eher zur Seite abwehren als nach vorne.
Im Idealfall schon. Ist nicht einfach, aber ich glaube, es ist möglich. Ja,
ja, würde ich schon sagen. Und dann finde ich es halt so krass, wie gedankenschnell Dennis Under war.
Ja, er ist halt einen Meter weiter vom Ball entfernt als der nächste Gladbacher Spieler und er ist einfach gedankenschneller als zwei Gladbacher. Und er macht halt genau das, was ein Stürmer machen muss. Schon als Jamie Leveling den Schuss abfeuert, denkt er dran, ey, was ist denn, wenn der abprallt. Und die Gladbacher denken, oh, der schießt, mal gucken, was passiert.
Und dann drehen sich schon Richtung unserem Tor um. Ja. Also die sind schon gedanklich eigentlich schon wieder in der Angriffsbewegung.
Genau, und er ist noch im Angriff vom VfB und reagiert deshalb so schnell und dann halt eiskalt, hat er ja schon im Länderspiel gezeigt. Also er hat dieses Mittelstürmer-Gen, sieht die Bälle, wo sie da hinkommen und verwandelt dann auch eiskalt.
Absoluter Killerinstinkt. Und ich kann mich an zurückliegende Folgen erinnern. Da haben wir immer wieder gesagt, wir müssen es als Mannschaft lösen, weil wir es individuell nicht hinbekommen. Aber hier siehst du halt wieder individuelle Klasse. Einmal Josch im 1-gegen-1, stark gemacht. Dann Leveling, den Schuss gebe ich ihm, der war platziert. Ja. Ohne den Schuss gibt es die Chance nicht. Aber dann hast du halt vorne einen Stürmer mit einem absoluten Killerinstinkt. Der riecht solche Momente, geht rein, erzielt das Tor. Da kann ich mich auch an Zeiten erinnern, da hätten unsere Stürmer daneben geschossen oder weiß ich nicht wohin. Also das gefiel mir dann schon mal gut, dass man mehr oder weniger diese Widerstände, auf die man getroffen ist, durchbrechen konnte. Es war jetzt nicht mega verdient, würde ich sagen, diese Führung. Nur was mich dann wiederum irritierte, war, dass der VfB daraus keine Sicherheit schöpft.
Im Gegenteil
eigentlich. Wurde ja noch
also eigentlich sofort nach dem Tor wurde Gladbach stärker, hatte dann diese Doppelchance durch Kleindienst, wo Nübel uns den Arsch rettet.
Stiller mit dem katastrophalen Fehler davor.
Sieht man von ihm...
Kennt man eigentlich gar nicht. Nee, sieht man von ihm nur ganz, ganz selten. Ja, das darf natürlich nicht passieren. Und es gab ja auch Lösungsmöglichkeiten für ihn in diesem Moment. Also das ist ein normaler Spielaufbau. Ja, und dann hast du halt einen Abspielfehler von Stiller, der ihm so nicht unterlaufen darf. Er kann links rausspielen auf Mittelstädt. Das wäre ein High-Risk-Ball, aber die kann er ja spielen. Besser wäre es noch gewesen, wenn Jamie an der Linie kleben würde. Mhm. So wie es Maxi und Chris Führig immer machen. Also da ist Chris Führig gerne ganz links an der Linie, ja, und Maxi beläuft die Halbspur. Da geht er auch noch ein bisschen mehr. Ja, und dann geht es halt ruckzuck. Kleindienst geht dann aufs Tor. Der Abschluss ist eigentlich gut, würde ich sagen. Und Nübel hält den echt stark, legt den Ball aber dann auch, wie vor Omlin, dem Gegenspieler direkt vor die Füße. Aber das war noch
kein Vorwurf, Qualität, genau. Also, ja, dass er den überhaupt hält, ist schon mal gut. Und was dann mit dem Abprall ab, das ist, liegt nicht mehr in seiner Macht, würde ich sagen. Also.
Und Player muss den machen.
Ja, natürlich.
Muss man einfach sagen, stattdessen schießt der Nübel voll in die Fresse. Ja. Also, das kann man so zusammenfassen.
Ja, ja.
Aber auch da muss halt ein Torhüter sein. Und da sind wir wieder bei der individuellen Stärke. Also, wir hatten halt auch schon Torhüter, die haben das gehalten, was man halten muss und nicht mehr. Und Nübel ist einer, der hält halt auch mal mehr. Und das war so ein Ding, da hat uns erstmal den Arsch gerettet, ja, muss man sagen. So.
Aber nur nicht lange, leider.
Nicht lange. Und dann, ey, dann, jetzt muss ich mich wirklich ein bisschen zusammenreißen, weil die Szene hat mich so massiv angekotzt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Schon im Stadion bin ich völlig eskaliert, weil das darf uns nicht passieren. Ja, der Ball wird 30 Sekunden in unserer Hälfte auf der linken Seite zwischen Gladbach und dem VfB hin und her gespielt. Und es gibt keine vernünftige Klärungsaktion. Mhm. Das fängt schon damit an, dass Chabot, ja, nicht schnell genug rausrückt, um Attas Pass aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Szene sieht, weil ich noch nicht genau weiß, welches DFL-Material ich verwenden darf. Aber es ist so, dass Atta einen Pass rausspielen will hinten und Jeff Chabot steht einfach zu tief drin. Er muss ein bisschen rausschieben. Das sind 1-2 Meter maximal. Dann hat er den Ball, dann geht's weiter. So, Maxi rettet dann den Ball, weil der wäre eigentlich ins Aus gegangen, ins Seiten aus, hat dann Zeit, um eine Entscheidung zu treffen, muss ein bisschen warten, bis Leveling entgegenkommt. Das macht er nicht sofort. Deswegen entsteht schon wieder so eine Verzögerung, die wir aus der letzten Saison gar nicht kannten. Das waren Automatismen. Das hat sofort funktioniert. Haben wir hier nicht. Benefit of the doubt. Jamie und Maxi haben jetzt noch nicht so oft zusammengespielt. Aber dennoch sollte nicht passieren. Dann hat Jamie den Ball. Dann hilft ihm kein Mitspieler. Und sowas verstehe ich nicht. Du siehst, er bekommt sofort Druck, ja, nachdem er angespielt wird. Warum geht da keiner hin? Also das verstehe ich nicht, warum da keiner unterstützen möchte. Er wird in eine Situation gebracht, die er alleine nicht lösen kann. Und wir stehen halt weiter darum. Und dann verliert er den Ball, holt ihn sich dann aber gleich wieder, weil Gladbach auch, muss man sagen, nicht gierig genug war in der Szene. Also das sah halt aus, wie wenn zwei Absteiger aufeinander treffen. In dem Moment, ey, ich meine das nicht despektierlich, aber das ist halt keine Qualität.
Nein, wir haben es ja beim VfB in der letzten Saison wirklich bewundernd zur Kenntnis genommen, dass wenn der Pass auf Spieler A gespielt wird, sich schon parallel jemand anders bewegt, um dann schon wieder Optionen aufzumachen. Also par excellence, weißt du, im Heimspiel gegen Leverkusen,
ja,
wo man das, wie gesagt, das sah aus wie auf so einem Verschiebebahnhof. Ja, ja. Ne? Also die waren die ganze Zeit in Rotation und das war da nicht der Fall. Da war es wieder so Vintage-VfB, hier hast du den Ball, mach was damit und dann steht der Spieler da und denkt, was soll ich machen? Da ist gar keiner frei. Und dann ist der Ball halt wieder weg. Das war nicht gut.
Und dann kommt der Ball wieder zu Jamie.
Und dann ist er wieder weg.
Er bekommt Druck von 3 Mann und unsere Mitspieler bleiben einfach genau so stehen und schauen zu.
Ja.
Das ist doch einfach klar, dass er dann den Ball wieder verliert. Wahnsinn. So, dann gewinnt er ihn nochmal zurück. Ja? Der Ball kommt wieder zu Jamie. Dann versucht er, einen schweren Ball diagonal auf Dimirovic zu spielen. Atta hätte ein bisschen Luft gehabt, hätte ihn angespielt, hätte der auch gleich wieder Druck bekommen. Eine Möglichkeit für Jamie in dem Moment wäre gewesen, nach hinten zu spielen, auf Jeff Chabot, der natürlich auch Druck bekommt. Aber der hätte dann theoretisch über Nübel hinten neu aufbauen können. Verlagern etc. geht's weiter. So, und da ist mir die Frage gekommen, ob Jamie diesen Ball auf Jeff sich ersparen wollte, weil er wusste, dass Jeff mit Ball am Fuß einfach dann Probleme kriegen könnte in dem Moment. Es könnte eine Erklärung sein, ja, weil ich möchte Jeff Chabot wirklich nicht schlecht reden. Und ich finde, er bemüht sich auch und er hat auch teilweise Bälle drin, wo ich sage, okay, wir sind ja auf dem richtigen Weg. Aber du kannst es nicht mit Ito oder Anton Qualität vergleichen. Wissen wir alle, ist so. Und das wissen natürlich auch die Spieler. Und vielleicht ist er in dem Moment nicht gedankenschnell genug gewesen, Jamie. Mhm. Auf der anderen Seite kann es halt auch sein, dass er sich gedacht hat, nee, da spiele ich lieber nicht hin, weil sonst ist der Ball gleich wieder weg und ich muss ihn dann nochmal verteidigen. So, der Ball kommt zu den Gladbachern und jetzt muss man sagen, sind wir einfach weiterhin nicht gierig genug, wollen den Ball gewinnen, nicht so, wie wir es eigentlich wollen sollten in so einem Moment. Stöger darf halt durch Zone 14 einfach durchmarschieren. Von uns kommt da viel zu wenig. Dann gibt es das Zuspiel auf Skelly, was noch nicht mal richtig gut ist. Josh fängt dann sogar noch den Ball ab, der ins Zentrum gelegt werden sollte. Und der Ball kommt wieder zu Stöger, der auf den zweiten Pfosten flankt. Dort ist Player, köpft zum 1:1 ein. Und da muss man über Fabian Rieder sprechen.
Ja, muss man nicht über die ganze rechte Abwehrseite sprechen.
Klar.
Auch Wagnermann und Chase, weil die waren ja alle, also hingen ja alle auf der linken Seite rum, sage ich mal. Also Wagnermann
war... Die sind eingerückt, ja.
Genau, die sind sehr weit eingerückt. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob die noch Männer hatten, die sie überhaupt gedeckt haben.
Ja, Wagnermann hat den Pass zum Beispiel abgefangen.
Okay.
Also das war... Du kannst das so machen, aber dann müssen wir halt nachschieben.
Ja.
Also das hätte Rieder erkennen müssen, aber er bleibt ja ab einem bestimmten Moment einfach mal stehen. Ich weiß nicht, ob er da irgendjemand ins Abseits stellen wollte oder so, aber eigentlich muss er halt durchlaufen in dem Moment. Was sowieso schon schwer ist dann zu verteidigen, weil wir haben das ja schon mal besprochen, der Stürmer oder der Angreifer in dem Moment kommt natürlich mit Wucht Richtung Ball und du musst dich eher nach hinten bewegen, hast ja nicht die Dynamik wie der Gladbacher Spieler, aber du musst halt mitlaufen. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und Fabian Rieder können wir auch ganz kurz thematisieren. Der hatte keine gute Zeit in der ersten halben Stunde und vielleicht sogar in der ersten Halbzeit. Der war, wie gesagt, nicht existent, muss man so sagen. Auch er positionierte sich immer wieder zu hoch oder zu tief, meistens Letzteres. Und auch die ersten Kontakte, die waren einfach scheiße.
Ja.
Ja, das war nicht gut. Und dann war es halt noch so, dass sich Player, das muss man an der Stelle vielleicht auch noch sagen, beim Erzielen des Treffers verletzte, leider Gottes, also das wünscht man ja keinem, und ausgewechselt werden musste. Ich war zunächst erstmal gar nicht so enttäuscht darüber, weil ich Alassane Player für einen herausragenden Spieler halte, aber Ngumu ist, glaube ich, dann auch eine Kante vorne drin, beziehungsweise ein Spieler mit unheimlich viel Speed, der dir ständig das Leben schwer machen kann. Gut, also steht 1:1. Dann wusste, glaube ich, jeder VfB-Fan, der zuschaut, das wird was mit der Mannschaft machen. Genauso war es auch. Die Unsicherheit, die auch schon davor spürbar war, wurde noch verstärkt. Wir konnten uns hinten kaum mehr rauslösen. Ja, wir konnten überhaupt nicht unser Spiel aufziehen. Ja, Chase, Wagnermann, die Abstimmung, die klappte noch nicht so. Ja, das war mein Eindruck zumindest. Und ich hatte das Gefühl, dass es mit Stenzel und Chase besser funktionierte, also in der defensiven Abstimmung. Ich weiß nicht, ob du es ähnlich siehst.
Ich sehe es ähnlich, aber ich glaube, das ist ja was, über das wir uns klar sein sollten. Ich meine, wann haben Chase und Wagnermann mal zusammen gespielt und wie viel haben die zusammen trainiert? Wahrscheinlich nahezu null. Und dass hier es kommen Verletzte zurück, es müssen andere Spieler spielen, die sind da hinten einfach noch nicht eingespielt. Und da ist jetzt halt Learning by Doing, weil wir haben es angesprochen, es gibt wenig Trainingseinheiten und jetzt muss man dann vielleicht gegen Madrid, wahrscheinlich jetzt gegen Madrid nicht das ausprobieren, aber du musst im Spielbetrieb das einstudieren.
Aber siehst du es wirklich nur so, dass es an der Eingespieltheit mangelt, oder ist es dann auch irgendwie eine Qualitätsfrage?
Weiß ich tatsächlich nicht.
Also bei Wagnermann war es zum Beispiel auch mal so, ich kann mich erinnern, kurz vor der Halbzeit wieder einen Pass spielen in Richtung Abwehrzentrum. Ich weiß nicht, ob er Nübel anspielen wollte oder Chase, der viel zu kurz geraten ist.
Ja.
Und also das hat ja nichts mit eingespielt sein zu tun.
Nö, das nicht. Aber ich meine, klar, hast du wahrscheinlich mit dem Pascal Stenzel mehr Stabilität defensiv, der halt dann eher den sicheren Ball spielt. Andererseits wirst du von Pascal Stenzel nicht in eine Situation wie vom 1-0 sehen, dass der an einem Spieler vorbeigeht und den Ball nach innen legt. Also man muss wahrscheinlich eine Option wählen. Und wahrscheinlich ist Wagnermann die riskantere, zumal der ja auch zum ersten Mal wieder in der Startelf stand nach seiner Verletzung.
Das ist richtig. Vielleicht ist das dann auch noch die fehlende Überzeugung, ja, die man sich auch erstmal wieder erarbeiten muss. Denn auch das möchte ich noch kurz thematisieren. Man hat gesehen, wenn der VfB mal alte Spielzüge ausgepackt hat, sprich aufdrehen und dann nach vorne, vertikal, dann waren sofort Räume da. Und ich habe mich immer gefragt, warum nicht mutiger? Ihr seht doch, also in dem Moment, wo ihr das umsetzt, was ihr früher oder in der vergangenen Saison regelmäßig gemacht habt, funktioniert's.
Ja.
So war es auch gegen Gladbach. Aber man hat sich's einfach nicht so richtig getraut. Dabei hatte man in diesen Situationen, wo man Mut bewiesen hat, hatte man eigentlich nie negative Erlebnisse, also sprich Ballverluste etc. Es waren immer nur so sloppy gespielte Bälle, wenig Überzeugung, unkonzentriert gespielte Bälle. Die fielen uns im Endeffekt auf die Füße.
Stimmt, ja.
Aber in dem Moment, wo wir Mut an den Tag gelegt haben, Überzeugung ausgestrahlt haben, dann lief's. Es gab nicht viele Szenen in der ersten Halbzeit, aber es gab diese Szenen, muss man einfach so sagen. Ja. Ansonsten muss man auch attestieren, die zweite Hälfte der ersten Halbzeit, der VfB ohne Offensivaktion, defensiv sehr unsicher, fehlerbehaftet, haben wir schon gesagt. Das Gute an der ganzen Sache war, dass auch Gladbach Stuttgarts Unsicherheit überhaupt nicht für sich ausnutzen konnte. Also die profitierten halt null davon. Also die hatten zwar so ein paar Gelegenheiten, aber es war jetzt nichts dabei, wo ich sage, okay, wir können froh sein, dass es jetzt nur 1-1 steht und nicht schon 2-1, 3-1. Also so krass fand ich die Gladbacher dann auch nicht. Im Stadion habe ich es noch anders bewertet. Ja. Da hatte ich so das Gefühl, ey, das ist eigentlich das Schönste für uns gerade, dass wir mit diesem Unentschieden in die Halbzeit gehen können. Aber nachdem ich mir das Spiel nochmal angeguckt habe, würde ich das nicht aufrechterhalten, oder diese These nicht aufrechterhalten.
Das nicht, aber man konnte schon vom Glück reden, dass der VfB mit dem Unentschieden in die Halbzeit geht. Also weil du hattest außer der Unterchance wirklich eigentlich nichts auf dem Brett stehen, was für den VfB sprach. Und die Gladbacher hatten ja schon einige Chancen, gerade da diese Doppelchance von Kleindienst und Player und dann halt das Tor und davor halt auch nochmal eine Chance. Also, und sie waren halt einfach deutlich überlegen.
Das Beste an der ersten Halbzeit war, dass sie irgendwann vorbei war.
Ja.
Dann kam die zweite Halbzeit. Sebastian Hoeneß hat so ein paar Kleinigkeiten geändert. Zum Beispiel hat er Josh Wagnermann in die letzte Kette zurückgezogen und Maxi eher so asymmetrisch eingesetzt. Das war so Borna Sosa-Style. Mhm. Alles sehr fluide, wie wir es kennen vom VfB Stuttgart. Was man auch gesehen hat, Maxi war deutlich häufiger auf der Halbspur unterwegs und der VfB wirkte auch endlich mal entschlossen und mutig. Da würde mich wirklich interessieren, wie die Halbzeitansprache aussah, weil du hast, so ging es mir, ab der ersten Minute der zweiten Halbzeit gemerkt, der VfB ist hier noch nicht fertig. Wir sind noch da, wir müssen kämpfen, um wirklich jeden Ball gewinnen, um fast schon um jeden Pass. Aber die Mannschaft war bereit dazu. Das hat mir wirklich Respekt abverlangt.
Genau, wobei Gladbach, das hast du jetzt nämlich nicht im Protokoll, glaube ich, nach 48 Minuten um ein Haar wieder in Führung gegangen oder in Führung gegangen wäre. Ich glaube, Honorar war es. Mit einer, fand ich, richtig guten Chance aus 6, 7, 8 Metern oder so zentral vorm Tor. Schwierig zu nehmen, weil er so halb hoch ist, der Ball. Aber Dennis Undaf hätten gemacht.
Dennis Undaf hätten gemacht. Ich habe es deswegen nicht mit reingenommen, weil wir natürlich heute uns kurz halten wollen.
Und deswegen lassen wir die Gladbacher Chancen einfach aus vor.
Ja, ich das erwähnen. War mein Thema.
Ich dachte auch, jetzt kann in der zweiten Halbzeit nur alles besser werden. Hat Gladbach gleich diese Riesenchance. Oh, oh, wird's wirklich besser? Aber dann
aber hattest du nicht das Gefühl, dass die Mannschaft ein bisschen schärfer war?
Ja, auch, ja, ja, klar.
Okay, da, also dann trübt mich da mein Eindruck.
Genau, ich hatte schon, die kommen halt raus und wollen was reißen, aber dann hat Gladbach halt diese Chance und das kann ja auch wieder was mit dir machen und dann denkst du, ah, vielleicht doch nicht, lieber nicht so mutig sein. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass der VfB mit einem anderen Mindset in die zweite Halbzeit reingekommen ist und vielleicht ist der Trainer da laut geworden in der Halbzeit.
Das kann gut sein und Gladbach wiederum presste nicht mehr so entschlossen wie noch in der ersten Halbzeit. Und ich gebe dir ja recht, es lief nicht alles gut. Du hattest immer noch viele kleine Fehler auf beiden Seiten, muss man sagen. Dennoch gab es dann so ein paar Highlights. Henry Chase zeigte ein paar Mal ein gutes Vorwärtsverteidigen. Also da sehe ich schon Potenzial. Jamie Leveling wirkte auf mich giftiger, gefiel mir dann auch richtig gut. Machte insgesamt, muss man dann wirklich auch sagen, ein ordentliches Spiel, war viel unterwegs. Und ich habe auch so langsam das Gefühl, dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.
Ja, ja.
Also das ist nicht mehr nur der Jamie, der mal auf der rechten Seite ran darf, sondern ich habe mittlerweile das Gefühl, dass Jamie Leveling immer sicherer ist in dieser Rolle als Startelf-Spieler und auch mittlerweile versucht, so ein bisschen zu coachen. Das ist natürlich jetzt nicht wie Atakan Karazor, ja, den du mehr oder weniger noch in der letzten Reihe im Stadion unterm Dach hörst.
Ja.
Ja, aber er ist umsichtig und versucht da schon hier und da mal ein paar Hinweise seinen Mitspielern zu geben. Das finde ich gut. Und wer natürlich herausstach in Sachen Leistungssteigerung, war Fabian Rieder.
Ja.
Ja, der herausragend gespielt hat in der zweiten Halbzeit, sich auch richtig reingefaltet hat, muss man sagen, und sich dann früh belohnt hat in der 57. Minute mit einem wunderbaren Assist, muss man sagen. Ja, wichtig hier erstmal, Undaf kann den langen Ball behaupten, der auf ihn gespielt wurde, und rechts rauslegen auf Rieder. Rieder dann mit viel Speed an Netz und dem Linienrichter außenrum vorbei.
Gut, und rechts überholt, also Anzeige ist raus, ist natürlich nicht erlaubt hier in der Bundesliga, aber das macht natürlich wunderbar und ich glaube, das irritiert Luca Netz auch ein bisschen, weil ich glaube, wahrscheinlich ist Rieder von seinem Radar so ein bisschen verschwunden, weil der rechts irgendwie weggedriftet und auf einmal kommt er wieder mit Full Speed und das Tackling ist natürlich erste Sahne, weil es ist kein Foul, er behauptet den Ball so gut, er kämpft in sich, nimmt Netz dabei noch aus der Show raus, der kann nichts mehr machen und hat dann auch noch die Ruhe, das Auge und spielt dann diesen Ball wunderbar flach auf den ersten Pfosten und der Laufweg von Demirovic ist ja auch Zucker, also besser geht's nicht.
Sag mir mal, was wollte Netz in dem Moment eigentlich machen? Wollte der einen Eckball verhindern oder was war seine Mission?
Ja, ich denke, er wollte wahrscheinlich austrudeln lassen, ja.
Ja, aber du kriegst ja, egal. Also ich möchte mich jetzt nicht an den Gladbacher Spielern abarbeiten.
Ist dein Player to Watch gewesen?
Ja, da muss man sagen, schwache Leistung vom Player to Watch. Kommt nicht wieder auf die Liste, absolut zurecht. Dann eine richtig gute flache Flanke von Fabian Rieder. Finde ich super, wenn man das auch mal probieren. Klar, zweiter Pfosten, hoher Ball, kannst du alles machen, aber diese flache Flanke war toll. Und dann Demirovic, auch hier wieder diese Qualität, die er halt mitbringt. Er spürt, da kann was passieren, spitzt vorne rein auf diesen ersten Pfosten, hält die Grete rein, wenn man so möchte, und kickt das Ding halt ins Tor. Das ist für mich wirklich Vollblutstürmer. Einfach total. So der Instinkt, das hätte auch Gyarassi sagen können.
Ja.
Ja. Und das erste Tor für Emin Demirovic in seiner Karriere in der Bundesliga gegen Gladbach. Achtmal hat er es schon versucht. Also 8 Spiele hat er gehabt gegen Gladbach, nie getroffen. Diesmal hat er getroffen.
Nee, mich hat es so gefreut, weil, das muss man ja auch sagen, ich glaube, Rieder und Demirovic, die waren in der ersten Halbzeit wahrscheinlich die schwächsten VfB-Spieler. Also hättest du mich nach 45 Minuten gefragt, spielt Demirovic mit? Ich hätte gesagt, weiß ich nicht. Also der war wirklich auch unsichtbar und auch es gab viele Kommentare, ganz schlecht sofort auswechseln,
raus
und
so. Er hat gearbeitet.
Er hat gearbeitet, aber er war halt in seiner Funktion als Stürmer nach vorne, war er fast unsichtbar.
Aber wir reden so oft von talentfreien Tugenden.
Ja, klar.
Und dass es mal nicht gut laufen kann, ich glaube, das ist uns klar, das passiert halt, ja. Und dann finde ich es halt wichtig, dass die Spieler nicht aufhören. Und Demirovic ist genau das. Ja. Der macht halt weiter. Das sieht dann vielleicht in der ersten Halbzeit eher nicht so erfolgsversprechend aus.
Ja.
Aber er bleibt dran und belohnt sich dann eben und macht sein Tor. Und das fand ich großartig. Und wie gesagt, Gyarassi hat dann vielleicht noch eine andere Filigranität, die er mitbringt, dann sieht das vielleicht dann auch nochmal eleganter aus, etc. Ja. Bei Dimirovic ist es immer wie, wenn du, weiß ich nicht, mit einem Dampfhammer versuchst,
genau,
ich weiß nicht, irgendwie einen Nagel in die Wand zu hauen oder so, aber das ist, ich liebe solche Spielertypen. Ich liebe auch Giroud, aber Dimirovic hat sofort mein Herz erobert. Nicht jetzt aufgrund des Tores, das hat es nochmal verstärkt, aber von Anfang an wusste ich, was du für eine Mentalität in die Mannschaft bekommst, ja, mit Dimirovic. Herausragend. So. Und dann breite Brust, Selbstverständnis. Der VfB war endlich wieder da. Also nach der Führung lief es einfach. Du hast ja dann in der 61. auch noch die Chance von Undav. Leveling setzt sich hier stark gegen Honorar durch und dann im Vollsprint hat er noch das Auge für Dennis. Gute Bewegung auch wieder von Dennis, und davon muss man sagen. Mhm. Nutzt den Raum, der von Gladbachs letzter Kette gegeben wird. Herausragender Schuss, wenn du mich fragst. Der wird dann aber von Elvedi zur Ecke geklärt. Und da können wir auch gleich drüber sprechen. Die führte dann zum 3:1. Aber das war wieder ein Angriff, so wie ich mir das vorstelle beim VfB Stuttgart. Dann die Ecke. Über das Thema haben wir gerade offensive Ecken auch in der Saison schon ein paar Mal gesprochen. Da hat sich der VfB deutlich verbessert. Und mit Rieder hat man jetzt auch nochmal einen Standardschützen, der A, selber Tore erzielen kann und dann auch noch welche vorbereiten kann per Standard. Und das war eben so hier. Ecke auf dem zweiten Pfosten, super getreten. Die kommt perfekt, muss man sagen. Und Dimirovic, der wird fast schon von Rieder angeschossen. Der hätte sich entweder ducken müssen oder zur Seite gehen. Er hatte keine andere Möglichkeit, als das Ding dann mit dem Kopf reinzumachen. Das Einzige, was ich noch bemerkenswert fand und auch hier gerne dir noch so hinwerfen möchte, war, wie stabil er geblieben ist, trotz des Gezupfes und Gezerres der Gladbacher. Der lässt sich halt davon überhaupt nicht beeindrucken.
Ja.
Der zieht das halt voll durch.
Genau. Ja,
versucht da nicht irgendwie sich einen Elfer zu ergaunern oder sonst irgendwas. Also es soll Spieler geben, gerade in Mainz. Ja. Johnny Burkhardt, du bist gemeint, die wären wahrscheinlich schon umgefallen in dem Moment, wo der Ball noch in der Luft ist.
Absolut, ja.
So, und Ermedin bleibt halt völlig stabil, haut das Ding rein, es steht 3:1. Und dann muss ich noch was sagen, was ich aus dem Gästeblock gut beobachten konnte, wie Dimirovic uns Fans aufsaugt, nachdem er Tore geschossen hat. Alter, das gibt dir Gänsehaut. Der kommt auf unseren Block zugelaufen. Er sieht in dem Moment auch aus, als hätte er gerade die letzte Schlacht für Sparta gewonnen. Ja? Oh, und du jubelst ihm zu und er saugt das alles auf und gibt es dir wieder zurück. Es war so ein geiles Gefühl, mit Ermedin als Kurve oder als Gästeblock zu feiern. Mega geiles Erlebnis, muss ich sagen.
Das eventuell Foul von Chabot direkt hinter Dimirovic, wollen wir kurz drüber sprechen.
Also aufschützen, meinst du?
Ja, also er stützt sich klar auf.
Ja.
Es hat jetzt mit der Situation eigentlich nichts zu tun, aber er steht halt direkt dahinter. Also ich muss sagen, wenn das Tor für Gladbach gefallen wäre gegen VfB, wäre ich ziemlich sauer.
Ja, ich auch. Das kann ich nicht anders sagen.
Also ich finde, du musst es abpfeifen, die Situation.
Für mich ist halt immer die Frage, legt er den Arm auf oder drückt er ihn runter? So, und in dem Fall plädiere ich für Ersteres.
Also es war glücklich. Ich meine, Dimirovic macht nichts falsch, er spielt keinen Foul. Im Gegenteil, also er macht super, aber dahinter passieren Sachen, die haben wir jetzt kurz behandelt und dann ist auch gut.
Ceoana hat sich tierisch drüber aufgeregt.
Zu Recht, ich meine, wenn der sich nicht drüber aufregt, dann würde ich mich auch wundern.
Dimirovic, müssen wir ganz kurz sagen, 4 Schüsse in der Saison aufs Tor abgegeben, 3 Tore.
Kann man so machen.
Ist eine Quote.
Gute Quote, ja.
Ist eine gute Quote, würde ich auch sagen, ja. Rieder, nochmal erwähnen, weil es wichtig ist, weil es einfach stark war, wie er sich durchgekämpft hat durch diese Partie, nach seinen beiden Vorlagen wirklich richtig, richtig gut. Endlich auch mal mit guten Flügelläufen, guten Cuts nach innen, Abschluss gesucht. Fand ich wirklich bemerkenswert, wie er sich ähnlich wie Dimirovic durchgekämpft hat. Auch bei Demi hast du sofort gemerkt, nach den beiden Buden lief es einfach.
Klar.
Ja, und selbst die anderen Spieler, die vorher leichte Probleme hatten, wirkten immer stärker. Jeff Chabot hat hinten alles weggeräumt, super Tacklings gezeigt, richtig geile Grätschen. Ja, die können natürlich auch mal schief gehen, aber bei Jeff Chabot habe ich immer das Gefühl, entweder er trifft einen Ball oder ein Mensch kommt zu Schaden. So. Und beides kann dazu führen, dass es erstmal kein Gegentor für den VfB gibt.
Ja, ja.
Also nicht ganz so schlimm. Dann gab es ein schönes Wiedersehen. Anthony Rouault wurde in der 62. Minute zusammen mit Enzo Mio eingewechselt. Dennis Undav und Josh Wagnermann gingen vom Platz. Und warum möchte ich das adressieren? Weil ich fand, mit Rouault hattest du sofort wieder mehr Stabilität hinten drinne. Macht das so souverän. Und das, obwohl er jetzt gar nicht so der schnellste Spieler ist, aber er gleicht diesen fehlenden Speed mit einem Superstellungsspiel und Physis aus.
Ja.
Ich finde das jedes Mal beeindruckend. Also das hebt tatsächlich, die Hereinnahme von Rouault hebt unsere Verteidigung nochmal auf ein anderes Niveau.
Absolut. Und das haben wir letzte Saison ja schon sehen können, wie er sich dann von einem Spieler, der als Kaderspieler kam, dann ein bisschen die Startelf reingespielt hat. Und ich fand jetzt, er kommt gegen Gladbach rein und du hast ihm die Verletzungspause überhaupt nicht angemerkt. Ne?
Null.
Und das fand ich so beeindruckend. Er kommt rein und ist sofort ein Stabilitätsfaktor.
Und bei Enzo kann man das Gleiche sagen für die Offensive. Ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es ein Podcast war oder ob ich es auf Twitter geschrieben habe, gesagt, dass Serhou Guirassy die Offensive oder die kompletten Spieler um ihn herum einfach eine Stufe nach oben bringt, weil er so viel Qualität mitbringt. Und bei Enzo entwickelt sich genau das Gleiche.
Ja.
Du hast gemerkt, in dem Moment, wo Enzo auf der rechten Halbspur unterwegs war, also halb rechts offensiv eingesetzt wurde, davon profitierte Fabian Rieder immens. Es war einfach wirklich dann wieder zu erkennen, welchen Plan der VfB verfolgt, ohne jetzt ständig große Chancen zu haben, aber die Kontrolle war da, die Passgenauigkeit war wieder da, überhaupt diese Dominanz, dieses Selbstverständnis, wir sind Champions-Ligist, ich möchte das auch sehen, das soll nicht aussehen wie, weiß ich nicht, 18. Spieltag Mainz gegen Augsburg, ja, das möchte ich nicht sehen, ich möchte den VfB mit offensiven, mutigen Fußball sehen und das kam tatsächlich dann nochmal zur Geltung oder stärker zur Geltung mit Mio und Roh. Die haben uns wirklich extrem gut getan, Führig kam noch rein, Touré kam mit rein, vielleicht können wir da auch mal ganz kurz drüber sprechen. Was sagst du zu El Bilal bislang? Hat er zweimal die Möglichkeit gehabt, sich zu zeigen? Das sind schon ordentliche Ansätze, oder?
Also man sieht sein Potenzial, die Schnelligkeit, die Technik und es ist halt auch ein Spieler. Du hast letzte Woche gesagt, wie vielleicht für einen Abend wie heute.
Ja, das würde ich jetzt nochmal revidieren.
Nein, nicht von in der Startelf, aber ein Spieler, der kommt.
Ich hätte gesagt, vor einer Woche.
Letzter Satz Startelf, genau.
Richtig.
Aber nein, das ist ein Spieler, den du halt in der Schlussphase spielst, auch einfach mal ihm den Ball lang schlagen kannst und der ist so schnell, er kriegt den und er ist auch dann technisch beschlagen genug, um noch einen Spieler aussteigen zu lassen.
Und ja, die Physis, um theoretisch auch Dinge zu machen, die Jeff Chabot macht.
Ja. Also insofern, du siehst halt, der hat wahnsinnig viel Potenzial, wenn der mal richtig eingebunden ist ins VfB-Spiel und auch länger spielen kann. Also das kann gut werden, aber wir haben ja, das muss nicht gut werden. Ne? Ich bin total gespannt, aber das Potenzial ist da.
Ich bin tatsächlich auch fast ein bisschen aufgeregt, was die Aufstellung heute gegen Madrid angeht, weil ich bleib dabei, in Touré in Topform, also wenn ich mir die Highlight-Videos von ihm sozusagen anschaue, wenn er das in ein Spiel hineinpacken kann, ist es der Mann, den wir heute brauchen.
Ja.
Ich vermute aber, nach dem Gladbach-Spiel mit Toren von Demirovic und Unda, wirst du da beide spielen lassen und keinen von beiden rausnehmen. Eher dann vielleicht gegen Dortmund, Dennis oder Demirovic mal auf die Bank setzen. Aber die beiden werden heute starten. Wir werden grandios daneben liegen, wie immer mit unseren Prognosen. Eins noch, Sebastian, weil wichtig und sehr, sehr schön. Er
Comeback.
Ist zurück.
Ja.
Daxo is back.
Ja.
Daxo is back, wurde eingewechselt in der 83. für Jamie Leveling.
Der Koloss von Cannstatt.
Es wurde laut geklatscht im Auswärtsblock. Alle haben sich gefreut für Daxo. Es lief ganz okay. Es gab da nochmal so einen kleinen Error in der Nachspielzeit. Führte zu einer Hackchance. Aber ansonsten können wir uns einfach nur glücklich schätzen, dass diese Kante endlich wieder da ist. Und also wenn man sich jetzt überlegt, du hast Roh zurück, du hast Daxo zurück. Es wird Al-Dakil demnächst dann auch mal wieder zur Mannschaft stoßen können. Dann ist da die Qualität schon nochmal eine andere als die, die wir jetzt in den ersten drei Spieltagen gesehen haben. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich Henry Chase irgendwie schlecht machen will. Das ist ein junger Spieler, der eigentlich genau das gezeigt hat, was man sich von ihm erwartet hat. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
Ja.
Es war jetzt für mich kein massiver Qualitätsabfall. Aber man merkt schon, es gibt Level in diesem Sport.
Aber im Idealfall möchtest du ja auch einen Spieler wie Chase ranführen, dass du ihm bei einer Führung in einem Spiel dann 20 Minuten gibst, 30 Minuten gibst. Du möchtest ja nicht, dass du ihm sagen musst, hey, du spielst Startelf, weil wir keine anderen mehr haben. Du musst jetzt funktionieren. Also das ist ja nicht der Idealfall.
Ja.
Und er hat ja gezeigt, er kann Bundesliga. Er braucht vielleicht ein bisschen länger mehr Zeit, als man ihm jetzt geben konnte. Aber man sieht ja auch, wenn die Verletzten zurückkommen, jetzt war Wagner wieder zurück, Daxo war zurück, Ruho war zurück, Sergio wird irgendwann zurückkommen. Also da ist auf jeden Fall noch viel da in den Tiefen des Kaders. Neuzugänge wie zum Beispiel Keitel hat man so mehr oder weniger noch gar nicht gesehen.
Ja,
ne? Also auch der ist auch noch da.
Justin Diehl sollte bei der zweiten spielen.
Ja.
Hat das auch getan, 3 Minuten lang. Ja,
ist sich leider verletzt.
Ja, wir durften gestern mit ihm sprechen am Flughafen. Hat er uns ja gesagt, dass die Verletzung, also die Subluxation der Schulter, Subluxation
ja, das ist ja,
der Schulter, nee, er hat eine Luxation.
Genau, weil das war
eine Schulterluxation.
So genau. Und das ist ja eine Verletzung, die kann relativ schnell behoben sein, wie bei ihm anscheinend, wenn der Bänderapparat nicht geschädigt ist. Kann aber auch ewig dauern. Ne? Kalajdzic, Silas, Jana Beuschlein, alle monatelang raus, wenn halt die Bänder geschädigt sind. Und bei ihm scheint das wohl nicht der Fall zu sein, weil er sagte, eine OP ist nicht nötig.
Das ist das eine. Und das andere, er hat damit auch schon Erfahrungen gesammelt, weil er in Gladbach, in Köln natürlich, ich glaube, an der linken Schulter eine ähnliche Verletzung hatte. Also er meinte so 4 bis 6 Wochen, dann ist er wieder da. Übrigens an der Stelle nochmal, Justin Diehl ist so ein guter Typ.
Ja.
Also es war so ein netter Mensch, mit so viel Demut hat er auch über den VfB gesprochen. Ich fand das herausragend. Also das war wirklich ein junger Kerl, der ist 19 Jahre alt, mit Manieren, die Ausdrucksweise. Ich fand es herausragend, ganz ehrlich, das habe ich nicht erwartet. Ich dachte, das ist so ein so ein Homie halt, weißt du, der dann also anfängt irgendwie seine Lines zu droppen, überhaupt nicht. Richtig, richtig guter Typ, der sich super viel Zeit genommen hat, um mit uns zu sprechen. Da nochmal vielen Dank
und genau. Natürlich gute Besserung. Genau, und genau, natürlich ist genau er genauso wie Nick Woltemade mit im Flieger gewesen, um das Erlebnis Madrid mitzunehmen. Auch
alle waren dabei.
Alle waren dabei, auch wenn sie nicht im Kader sind. Also sie werden definitiv nicht spielen, auch Justin hätte ohne Verletzung nicht gespielt, aber natürlich sind alle dabei.
Jetzt reden wir schon über Madrid.
Ja.
Da fehlt noch die Hymne, Sebastian.
Da fehlt die Hymne. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ich wollte dich noch eine Sache fragen. Ich hatte eben vorm Fernsehen den Eindruck, als ob Gladbach in der ersten Halbzeit super viel Gas gegeben hat und eventuell überpaced hat, weil da kam ja in der zweiten Halbzeit auch physisch, läuferisch wenig.
Tatsächlich habe ich mich nicht mit den Daten auseinandergesetzt, was Laufleistungssprints, intensive Läufe angeht.
Ja.
Aber ich würde mal so sagen, wenn du nach dieser ersten Halbzeit die Diagnose stellen musst, überpasten, wir haben keine Kraft für die zweite, dann macht dir große Sorgen. Dann macht dir große Sorgen, weil ich fand auch Gladbach, ja, sie haben hoch gepresst, ja, sie haben aggressiv gepresst, aber auch immer nur in Phasen, nicht durchgängig. Ja, also das war jetzt nicht 45 Minuten Powerplay oder so. Sie haben sich immer wieder ihre Pausen genommen und es gab auch genügend Unterbrechungen, die Player-Auswechslung etc., um wieder zu regenerieren. Gehe ich nicht mit. Ich glaube tatsächlich, dass Gladbach irgendwann wieder diese typische Gladbach-Attitüde an den Tag legt.
So eine Lethargie.
Da ist keine Dynamik, da ist keine Überzeugung. Also es ist manchmal sogar fast schon würdelos, wie sie das Trikot tragen. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich Gladbach-Spiele sehe, penne ich weg.
Ja, weil ich meine, du liegst eine halbe Stunde vor Abpfiff mit einem Tor zurück und da kommt dann irgendwie nichts mehr.
Ja, also es kam ja die ganze zweite Halbzeit eigentlich zu wenig.
Eben, von denen.
Ja. Und vor allen Dingen, du sagst es ja, du hast ja da noch Zeit auf der Uhr. Und eins steht fest, hätte Gladbach in der 80., 85. Minute
genau, 3-2
gemacht.
Den Anschlusstreffer, dann
fängt das bei uns auch wieder an, in den Köpfen zu arbeiten. Wir haben ja Mainz erlebt und die Spieler standen auf dem Feld und sie haben Leverkusen erlebt. So, und das hätte was ausgelöst bei unserer Mannschaft.
Ja, wir kennen es ja von unseren Heimspielen, auch wenn du mit zwei Toren, also jetzt, wir haben es schon lange nicht mehr erlebt, aber wenn du mit zwei Toren hinten liegst, dann weißt du genau, da muss jetzt nur ein Tor kommen und wenn es in der 88. kommt, dann geht was. Ja. Ist das Stadion wieder da, dann kann man nochmal Druck machen, aber da kam von Gladbach halt irgendwie gar nichts und das hat mich gewundert, aber dann war es vielleicht wirklich eher Mindset als der Korpus.
Das ist unsere Diagnose, damit abgeschlossen. Und jetzt kommt Fabian.
Nach all der Scheiße geht's auf die Reise Stuttgart hinten.
So, währenddem Sebastian den heiligen Schal noch zurechtrückt.
Früher war unser Tischläufer.
Oh ja, finde ich schön. Ja. Habe ich mich gedanklich schon darauf eingestellt, dass wir heute Abend im Bernabeu sitzen werden. Dort Real Madrid natürlich sehen und den VfB Stuttgart.
Ja.
Eine Mannschaft, die uns wirklich über weite Strecken der letzten Jahre gar nicht so gut gefallen hat auf dem Fußballplatz. Da lebte der Verein eigentlich durch das Drumherum und nicht durch die Art und Weise, wie Fußball gespielt wurde. Und jetzt hat man sich's verdient, mit einer herausragenden Leistung in der vergangenen Saison dieses Spiel zu bekommen.
Genau, ich fand's schön, dass du gestern Abend auf dem Place de Major mit einem fliegenden Händler gesprochen. Und der hatte keine Ahnung vom VfB und du hast ihm gesagt, wir waren lange Zeit sehr schlecht und jetzt sind wir sehr gut. Das fand ich sehr schön.
Ja, das passt es eigentlich zusammen. Und ich hab ihm auch erzählt, dass wir seit, ich glaube, es sind 14 Jahre, ich habe 15 gesagt.
Ich habe es heute gelesen, 14 Jahre und 6 Monate. Also mit 15 Jahren hast du perfekt aufgerundet.
So würde ich auch sagen. Ich habe ihm dann noch erklärt, dass wir 15 Jahre nicht in der Champions League gespielt haben. Das konnte er gar nicht glauben, ja, weil für ihn ist offensichtlich die Champions League so eine Art feste Liga und da sind immer dieselben dabei.
Na gut, wenn man in Madrid wohnt, ist es halt so.
Ja, übrigens, wenn ihr das alles mitverfolgen wollt, den Content sehen wollt, dann VfB-STR auf Twitter, VfB-X-STR auf Instagram oder auf unserem YouTube-Kanal VfB-STR oder wie der heißt. Keine Ahnung, findet ihr heraus. Da gibt es dann diesen Content. Jetzt soll es um die Champions League gehen. Allzu viel Zeit haben wir nicht mehr, Sebastian. Aber wir müssen natürlich über das Trikot sprechen.
Ja.
Du hast es.
Ich hab's.
Wo ist es?
Hinter mir.
Hinter Sebastian liegt das Trikot. Und dieses Trikot ist wunderschön, muss man sagen. Also, wie geil kann ein Trikot sein? Es ist so simpel gehalten, dass ich einfach nur noch begeistert bin. Es ist ein weißes Trikot, keine merkwürdigen Applikationen, Sehenswürdigkeiten von Stuttgart drauf. Einfach nur weiß, roter Brustring.
Genau, da kann man sagen, aber im Brustring, du hast es vielleicht noch nicht gesehen, sind nochmal VfB-Wappen.
Das ist cool.
Okay.
Damit kann ich leben.
Kann ich auch.
Damit kann ich leben. Du hast das goldene Jakko-Logo. Jakko-Logo, absolut richtig. Du hast hinten VfB in Gold eingesteckt. Auch das ist herausragend. Und dann das absolute Highlight für mich, Sebastian. Das musst du jetzt zeigen.
Genau, wir zeigen es denn.
Wir müssen es erstmal erklären.
Genau, in der Champions League ist kein durchgehender Brustring erlaubt. Und deswegen sieht man, dass der Brustring, ich komme vor wie so im Teleshopping jetzt, geil. Ja. Also, dass der Brustring
nicht bezahlt.
Dass der Brustring, wir haben das Trikot auch selber bezahlt, dass der Brustring hier aufhört, aber auf der Rückseite noch schwach zu sehen ist. Und jetzt könnte man denken, die haben einfach einen schwachen Brustring auf die Rückseite drauf gedruckt, aber dem ist nicht so, denn wenn man, wie man es natürlich immer macht, zum Waschen und zum Bügeln dieses Trikot auf links dreht, dann wird man sehen, dass der Brustring einfach innen weiterläuft. Und das ist schon
mega.
Das ist richtig cool.
Also Props an die Marketingabteilung oder beziehungsweise an die Designabteilung bei Jacco. Finde ich eine herausragende Idee, weil es eben die Regel gibt, dass bei internationalen Wettbewerben die Rückenfläche frei sein muss. Gilt eigentlich auch in der Bundesliga. Ja, nur da hat der VfB
Bestandsschutz
wahrscheinlich. Bestandsschutz, ja. Genau, weil es den Brustring länger gibt als die komische DFL. Und das auch absolut zu Recht. Also da gibt es dieses Problem nicht. Also das finde ich herausragend. Und du hast gerade eben gesagt, das Trikot mussten wir selber zahlen. Bedeutet, mit Flock bist du da 113 Euro fällig oder los.
Ja.
Ist es noch okay für dich?
Nö. Ich bin ja kein Trikotkäufer. Ich kaufe halt immer nur die Trikots, die es nur einmal gibt oder ganz selten gibt. Ich meine, klar, ein Saisontrikot gibt es auch nur einmal, aber ich habe mir letztes Jahr das ohne Flock, ohne Sponsorenflock gekauft, weil ich denke, das könnte eine Rarität sein. Ich mache es jetzt nicht als Wertanlage, aber finde ich cool. Und Champions League, da musste ich zuschlagen. Der Flock, wenn man ihn will, ist, glaube ich, auch in Gold gehalten.
Richtig.
Genau. Und das Einzige, was in diesem Trikot wirklich hässlich ist, und da kann der VfB nichts für, ist dieser Champions League Patch. Aber das finde ich brutal hässlich,
muss ja.
ich
sagen.
Vor allem auch die Farben hier, so, weil das so bunt ist.
Ich verstehe, was du
meinst. Der Ball ist viel zu groß.
Ich weiß genau, was du meinst, aber es ist halt legendär.
Ja, aber es ist halt brutal. Also es ist nicht ästhetisch, ne?
Ja, aber es ist kein Porsche-Logo, das zeitlos schön ist,
nee.
Muss man so sagen.
Also das ist...
Aber für mich hat es halt einfach so eine unheimliche...
Champions League ist halt immer schön.
Und zwar steht das da drauf auf dem Trikot des VfB Stuttgart. Ja, das muss man sich immer wieder vor Augen rufen, was wir hier gerade miterleben. Das ist absurd, sowas gibt es eigentlich nicht. Ja, dass du wirklich als Club jahrelang gegen den Abstieg spielst, auch absteigst, wieder aufsteigst, mal froh bist, wenn du Zehnter wirst,
ja.
Ja, dann rettest du dich in der Relegation. Vergesst das bitte nicht, das ist ein gutes Jahr her.
Ja, ja.
Da standen wir in Hamburg nach einem 3:1 in Stuttgart und haben immer noch, nach einem 3:0 in Stuttgart und haben immer noch gehofft, dass der VfB es nicht wieder verkackt. Mhm. Und es sah am Anfang tatsächlich danach aus, als würde es der VfB wieder
definitiv.
Verkacken. So, und jetzt sitzen wir hier in Madrid und wie gesagt, spielen heute Abend Champions League großartig.
Ja,
und wir allerdings nicht in diesen Trikots.
Das ist die schlechte Nachricht,
genau.
Die wir auch noch haben. Ich war heute Morgen, um Souvenirs zu kaufen im Real Madrid Fanshop und habe da das Real Heim Champions League Trikot gesehen, was übrigens auch aus meiner Sicht total hässlich ist, weil der Flock hinten so eine komische Schriftart hat.
Ich dachte, weil der Brustring fehlt, aber.
Ja, und die werden natürlich in Weiß spielen, die Königlichen, und deswegen spielt der VfB, ich weiß es gar nicht, weißt du es, in Rot, in Schwarz?
Ja, in Rot.
In Rot.
Ja,
alle in Rot.
Wir haben mit Kaspar gesprochen, auch das kann man auf Instagram nochmal sich anschauen, allerdings dieses intime Gespräch, was ich im Anschluss geführt habe, nicht, denn da gab es noch ein paar Informationen, die fand ich äußerst interessant. Aber die darf ich leider nicht teilen. Aber Fakt ist eins, der VfB spielt in dem roten Auswärtstrikot ohne Sponsor.
Und ohne sonstigen Aufdruck. Also einfach nur...
Ja, ohne Sponsor.
Ja, ohne Sponsor. Das könnt ihr auch Auf geht's
so, aus
Kanter drehen oder,
ja,
oder nee, genau. die Stiftung könnte drauf sein oder Stuttgart draufstehen.
Das stimmt, gut, dass du es erwähnst. Das hat man versucht. Also erstmal den Hintergrund muss man kurz erläutern. In Spanien gibt es für Sportwettenanbieter ein Werbeverbot.
Wie in Italien übrigens auch.
Richtig, also, aber da handhaben sie es nicht ganz so streng.
Ja, ich glaube, da gibt es so ein Workaround, wenn die Wettanbieter noch eine Art von News-Seite haben oder so, dann geht es, also da gibt es ein Schlupfloch auf jeden
Fall. Genau, und du kannst dann auch so Lösungen finden, wie dass du halt irgendwas Französisches da drauf babst oder sonst irgendwas. Das werden wir dann auch noch erleben, aber hier in Madrid, in Spanien, hat man sich da wirklich auf keinen Vorschlag eingelassen, also zum Beispiel auch Brustring der Herzen oder so, war nichts zu machen. Dementsprechend wird der VfB mit einem ganz, ganz roten Trikot, getreu dem Motto, alle in Rot, heute im Bernabeu auflaufen. So sieht es nämlich mal aus.
Finde ich auch schön.
Ich finde es schön, aber ich hätte es schon gern gesehen, das neue Champions
League. Ja.
Ich finde es einfach zu geil, aber wir müssen ja nicht allzu lange warten. Und dann wird der VfB Stuttgart im Neckarstadion in diesem Trikot auflaufen.
Ja, übernächste Woche ist es übrigens.
Was wir aber schon sehen konnten, war ein weiterer neuer Ausrüster beim VfB, nämlich Hugo Boss.
Ja.
Am Freitag gab der VfB bekannt, dass das Weltmarkenbündnis, wenn man so möchte, um eine weitere Marke ausgebaut wird nach Mercedes, Porsche, MAP, Jacco, LBBW, ist jetzt auch Hugo Boss mit dabei und ist Ausrüster des VfB für die internationalen Heim- und Auswärtsspiele. Ja, und da kannst du ja mal vorlesen, was die Pressemitteilung so zu diesem Bündnis, möchte ich fast schon sagen, zu sagen hatte.
Genau. Boss stattet das Profiteam des VfB, den Staff und die Delegation des Clubs mit ausgewählten Looks in den typischen Bossfarben Schwarz, Weiß und Kamel aus. Der VfB wird diese Outfits sowohl auf seinen Reisen nach Madrid, Turin, Belgrad und Bratislava tragen, als auch im Rahmen der internationalen Heimspiele und zu offiziellen Anlässen. Boss hat einen Look bestehend aus T-Shirts, die mit dem Wappen des Clubs bedruckt sind, sowie einer Jacke, Hose, Sneakern und einem passenden Weekender für den Club aus Cannstatt kreiert.
Also, wir haben es ja gestern gesehen. Ich finde den Style cool. Na, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, als die Spieler an uns vorbeigelaufen sind, habe ich gesagt, ganz cool. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Ding, weil stilistisch mit so einer Tasche da am Arm.
Es waren so beigefarbene, ich sage jetzt mal, Bomberjacken-Style-Jacken mit so einer aufgesetzten Tasche mit einem Print drauf. Also, von Weitem sieht's geil aus. Je näher man rankommt, ich war jetzt auch nicht... Fand's auch nicht
die ganz Tasche so, war für mich
das Tasche war ein Problem.
Ich fand die Klamotten, die Funktionäre anhatten, die haben nämlich andere bekommen von Boss. Die fand ich richtig cool.
Ja, ich glaube, also der Forscher hat sie getragen.
Und
ja, genau.
Also Sebastian Hoeneß.
Stimmt auch. Mhm. Und das war komplett schwarz mit weißem T-Shirt.
Ja.
Das sah ziemlich gut aus, fand ich.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist, um nochmal auf die sachliche Ebene hier runterzukommen, ist schon wieder ein geiler Move von der Marketingabteilung, sich hier Hugo Boss als wirklich, muss man sagen, Weltmarke an Land zu ziehen, die sonst nur im Tennis und Golf und Formel 1 aktiv sind, also wirklich High-Class-Sport, wenn man so möchte, da wo richtig Kohle drin ist. Und der VfB wird jetzt ins Portfolio mit aufgenommen. Ich möchte wirklich sagen, das ist eine Ansage. Ja? Und bei Rufen Kaspar habe ich sofort immer so dieses Bild eines Wall Street Brokers im Kopf, so nach dem Deal ist vor dem Deal. Und dann gibt es dieses eine Zitat, ich glaube bei Wolf of Wall Street, ich liebe drei Dinge, mein Land, Jesus Christus und Leute reich zu machen. Das ist irgendwie so Rufen Kaspar, da geht schon richtig was voran, muss man sagen. Was der VfB da in Sachen Sponsoring-Pyramide aufgebaut hat, welche Marken man hier an Land gezogen hat. Weißt du, da musst du nicht irgendwie googeln, was ist das eigentlich, sondern du weißt sofort, für was diese Unternehmen stehen und du bist auch stolz, also so geht's mir zumindest als Schwabe, ich bin stolz darauf, dass halt Hugo Boss aus Metzingen kommt, dass Porsche aus Zuffenhausen kommt, dass Mercedes unser Nachbarn unter Türkheim ist. Ich finde es geil, dass wirklich diese Kraft dieser Region sich endlich mal bündeln lässt, weil das war immer das Thema. Alter, ihr habt so viele geile Unternehmen, warum schafft es der VfB, die nicht zusammenzubringen und daraus Kraft zu schöpfen? Und ich habe das Gefühl, jetzt sind wir da auf dem richtigen Weg.
Also das muss man auf jeden Fall sehen und die neuen Partner sind super. Man muss nicht alles geil finden, was da gemacht wird, aber ich denke, als Marketingvorstand macht man halt einen Job und wenn die Ergebnisse gut sind, werden das nicht alle Fans geil finden, weil das geht halt um Geld. Ja? Und ich finde auch nicht alle Sachen geil.
Hugo Boss halt.
Hugo Boss finde ich als Ausstatter super. Du spielst Champions League und hast jetzt einfach einen Ausstatter, wo du sagst, okay, die Marke ist halt auch Champions League. Die kennt jeder.
Voll.
Die ist international. Wobei jetzt Breuninger finde ich jetzt ja auch nicht ganz schlecht ist oder war.
Ja, also ich möchte mich jetzt ja auch nicht an Breuninger abarbeiten.
Oder als ich Kamel gehört habe, habe ich sofort vor meinem geistigen Auge Andi Brehm und Giovanni Trapattoni in diesen kamelfarbenen Trenchcoats mit den Handschuhen gehabt von Breuninger. Ey, das hatte auch sowas von Stil. Und dann vor allen Dingen Trapattoni, ja, richtig geil.
Ja gut, der kann alles tragen.
Der kann alles tragen.
Also der könnte sogar unsere Klamotten tragen, würde damit cool aussehen.
Trapattoni ist der Boss, egal was er trägt. Ja.
So sieht's aus. Ja, das muss man noch dazu sagen. Breuninger ist damit jetzt erstmal raus aus der Verlosung. Lange Zeit Partner gewesen beim VfB Stuttgart.
Ich erinnere mich an die Autogrammstunden beim Breuninger.
Ich hatte gestern, da warst du schon im Bett, Sebastian.
Ja, oder war es um 3:30 morgens.
Und es könnte sein, dass da ein neues Side-Projekt entstanden ist. Wir suchen den Bräunibär. Was ist aus dem Bräunibär geworden, der immer im Stadion zusammen mit Fritze die Tore bejubelt hat?
Stimmt.
Was ist da eigentlich los? Wo lebt der Bräunibär? Wie ist mit ihm weitergegangen? War es ein sozialer Abstieg? Hat er sich einfach vom Fußball losgelöst? Was ist da los?
Ich meine, zuletzt waren ja die Presse für Bräuninger auch nicht so ganz gut. Da gibt es ja auch große Geldprobleme. Und vielleicht wurde der Bräunibär schon transferiert irgendwie nach Saudi-Arabien oder so, wer weiß es, um den Laden am Laufen zu halten.
Könnte mir vorstellen, dass der Bräunibär jetzt irgendwie zu diesem bekloppten Red Bull-Maskottchen verkommen ist oder so. Meinst du, er brauchte das Geld? Er war jung und brauchte das Geld.
Sie werden nie glauben, was aus dem Bräunibär wurde.
So viel zum Business, würde ich jetzt mal sagen. Lass uns noch mal ganz kurz so ein bisschen auf den heutigen Tag sprechen. Und vielleicht sollten wir für die Podcast-Hörenden kurz mal einordnen, warum wir eigentlich hier sind.
Ja, weil der VfB hier spielt.
Das ist richtig, aber wer uns das ermöglicht hat, das können wir, glaube ich, an der Stelle auch mal sagen, das war der VfB Stuttgart, die uns hier eingeflogen haben, Gott sei Dank, muss man sagen.
Ja, und es hoffentlich auch wieder ausfliegen werden.
Die Chancen stehen nicht allzu schlecht. Also die Flüge sind ja unfassbar teuer gewesen. Ja, also ich glaube, ich hätte mir das muss ich ganz ehrlich sagen, nicht leisten können, genau, zu fliegen.
Und wir haben gestern ja auch mit vielen Fans gesprochen, und da gab es auch welche, die haben gesagt, na, sie haben, als die Auslosung bzw. die Terminierung feststand, noch auf dem Handy, während sie mit der Karawane Richtung Stadion liefen, die Flüge gebucht und da noch einigermaßen günstig dafür gezahlt. Aber muss ich sagen, natürlich ist das Ganze schon ein Luxusvergnügen, was sich nicht jeder leisten kann. Man muss mindestens 2 Tage Urlaub nehmen, man muss die Flüge zahlen, man muss irgendwie unterkommen, dann muss noch sich um Tickets besorgen. Also, und wir wissen, was Tickets mittlerweile kosten, auch wenn die Auswärtstickets ja reglementiert sind auf 60 Euro, aber viele haben ja keine Auswärtstickets bekommen, sondern haben dann woanders welche bekommen. Wir haben gestern mit Leuten gesprochen, die hatten VIP-Tickets auf einmal übrig, die sie mal auf Vorrat gekauft haben.
Die wollten halt einfach ins Stadion kommen
und irgendwie
haben die Tickets geholt und haben dann wahrscheinlich noch auf andere Wege Gäste Block-Tickets bekommen und suchen jetzt Abnehmer für VIP-Tickets, die irgendwie 300 Euro kosten. Ja,
alles ist kompletter Wahnsinn und man muss natürlich das Geld und die Zeit haben.
Richtig. Und dann gibt es aber noch so große Sachen wie VfB Away, muss man sagen, die es ganz, ganz vielen VfB-Fans ermöglichen, dieses Ereignis miterleben zu dürfen. Ja. Denn es wurden 4 Charterflugzeuge angemietet, die knapp 1000 VfB-Fans heute Morgen
nach Madrid
gebracht haben. Das, was der VfB leider nicht geschafft hat, eine Reise zu organisieren, haben die Leute auf die Beine gestellt. Ich weiß gar nicht, ob das mehrere sind oder ob es nur einer ist. Wenn es nur einer ist, dann Doppelprops an der Stelle. Aber das auf die Beine zu stellen, die Jungs und Mädels herzubringen und natürlich auch wieder zurück, finde ich fantastisch. Und ich wäre so gern dabei gewesen, wie 1000 VfB-Fans aus diesen Fliegern aussteigen und dann praktisch in dieser Ankunftshalle in Madrid am Flughafen wahrscheinlich schon mit ersten Gesängen für ein heiteres Hallo sorgen.
Ja.
Also das ist schon großartig. Und vielleicht können wir auch hier nochmal ein paar Eindrücke widerspiegeln, die wir gestern hatten. Also die ganze Stadt ist halt durchsetzt mit VfB-Fans. In jedem Café, in jeder Bar, in jedem Restaurant siehst du VfB-Fans. Es gibt dann immer wieder so Spots, da wird plötzlich gesungen. Ja. Aus 10 werden 20, aus 20 werden 30. Dann kommt die Polizei, das haben wir auch erfahren dürfen. Also das ist schon irgendwie eine unglaubliche Atmosphäre hier.
Genau, das kann man auch mal kurz festhalten, weil ja auch viel gewarnt wurde vor der Polizei. Also gestern Abend war das alles total friedlich. Die Polizei ist sehr präsent.
Soweit wir wissen.
Genau, also ich habe jetzt aber auch mit anderen Leuten gesprochen. Es gab wohl vielleicht einen kleinen Vorfall, wo ein Fan irgendwie mal kurz in Probleme geraten ist. Aber ansonsten war alles ruhig. Die Polizei ist sehr präsent. Meistens halt wirklich mit Polizeiautos, die halt durch die Stadt fahren. Und wenn sich halt da viele VfB-Fans zusammentun, dann fahren sie halt ein paar Mal öfter vorbei. Aber es gab noch keinerlei Probleme und ist halt wirklich auch alles sehr friedlich und wir hoffen ja alle und auch der VfB hofft, dass es halt auch heute so bleibt.
Ja, also ich gehe davon aus. Ja, also das muss man an der Stelle auch noch erwähnen. Ich finde die Art und Weise, wie unsere Ultras mit diesen Repressalien, mit dieser Situation hier vor Ort umgehen, finde ich extrem erwachsen.
Ja.
Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt im Vorfeld. Es sind hier viele Dinge, die das Ultrasein ausmachen, einfach verboten. Ja, das fängt an mit Doppelhaltern, das fängt an, ich weiß gar nicht, wie jetzt der aktuelle Stand ist, mit Trommeln darf man nicht mit reinnehmen, soweit ich weiß.
Ja, und vor allen Dingen ist es so, es gibt anscheinend keine verlässlichen Vorschriften, wie jetzt, ich sag mal, eine Straßenverkehrsordnung, dass Madrid sagt, hey, Gästefans, hallo, schön, dass ihr da seid. Hier sind die Regeln, die gelten für alle. Sondern es ist so, man muss halt nachfragen, dann ist es, heißt es mal so, dann ist das erlaubt, dann ist es wieder nicht erlaubt.
Ah, vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz präzisieren.
Genau, also wie gesagt, es gibt keine verbindliche Vorschrift für alle, sondern es gibt immer wieder neue Informationen. Dann kann es heißen, ihr dürft 5 Fahnen mit reinnehmen, dann sind es am nächsten Tag vielleicht nur 3 und am nächsten Tag sind es wieder 10. Und das ist halt nicht verbindlich und die Ultras nehmen das Zeug ja auch aus Stuttgart mit. Also eigentlich sollte man in Stuttgart schon wissen, was erlaubt ist und was nicht. Und das ist natürlich ein Unding. Also warum gibt es keine verbindlichen Regeln? Und das macht natürlich das Leben schwer, weil im Endeffekt stehst du dann vielleicht vorm Stadion und heißt nochmal, also selbst wenn du es vor dem Spiel zugesagt bekommst, kannst vor Anpfiff heißen, nee, das kommt nicht mit rein.
Ja.
Und ich finde, das geht halt nicht. Das ist ja kein guter Umgang miteinander.
Auch, dass du den Begriff Ultras hier nicht benutzen darfst, beziehungsweise nicht tragen darfst. Also es wird halt keine Blockfahnen geben, wo dieses Wort abgedruckt ist. Ja, du musst sogar schon aufpassen, wenn du jetzt T-Shirts trägst, wo irgendwie dieses Wort Ultras vorkommt. Ich habe keine Ahnung, wie hart ihr da durchgreifen, die Behörden hier, aber ich würde es halt auch nicht riskieren. Das heißt, für alle, die das jetzt hier vielleicht noch gerade sehen und sich gefreut haben, dass sie heute ihr rotes T-Shirt mit der großen Aufschrift Ultras tragen können, denn wie gesagt, die Klamotten gibt's ja auch am Rande unserer Heimspiele zu kaufen.
Ja.
Es tragen ja nicht nur Ultras, aber ihr müsst darauf aufpassen, dass ihr, wie gesagt, keine Shirts oder so bedruckt mit Ultras, mit dem Wort Ultras heute zum Spiel anzieht. Was ihr aber machen könnt, und das können wir vielleicht auch nochmal erwähnen, ihr könnt in Rot kommen.
Genau.
Vorausgesetzt, ihr habt einen Platz im Gästebereich im Stadion. Mhm. dann könnt ihr dieses Stadion in einem roten T-Shirt, Pullover, was auch immer ihr anziehen möchtet, Jacke, betreten. Für alle, die in neutralen Bereichen oder vielleicht sogar im Heimbereich sitzen, da raten wir dringend, wirklich dringend davon ab, überhaupt irgendwelche VfB-Utensilien mitzubringen. Das heißt, auch kein weißes Trikot des VfB Stuttgart, sondern wirklich dann neutral, geht da rein und habt euren Spaß, denkt euch einfach dann eure Fanliebe, das kriegt ihr mit Sicherheit hin, weil ihr müsst wirklich damit rechnen, dass ihr nicht ins Stadion gelassen werdet. Was man aber noch dazu sagen muss und ich unbedingt ergänzen möchte, wenn es jetzt dann gleich darüber geht, zum Platz Major whatsoever, da kann natürlich jeder in Rot mitlaufen, auch die, die später dann in neutralen Bereichen oder in Heimbereichen mit eben einer neutralen Kleidung sitzen möchten.
Genau, wobei es auch da problematisch sein könnte, wenn man mit dem Fanmarsch zum Stadion geht und nicht im Gästebereich sitzt, weil die Polizei wird natürlich diesen Gäste-Fanmarsch engmaschig begleiten und vielleicht da Spalier stehen. Und wenn ihr dann sagt, ich möchte jetzt aber links abbiegen, weil ich sitze gar nicht im Gästebereich, dann könnte das problematisch werden. Also wenn ihr nicht im Gästebereich sitzt, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr bei dem Fanmarsch mitlauft. Weil, und der wird auch nicht so sein wie eine Karawane Cannstatt. Also es wird einen anderen Charakter haben.
Ja, absolut.
Muss man auch wissen. Also das gilt es noch zu bedenken, dass man da überlegen muss, ob man das macht. Und das Gleiche ist, glaube ich, auch, wer im Auswärtsblock, also im Gästeblock sitzt und nicht mit dem Fanmarsch zum Stadion möchte, auch der sollte sich überlegen, ob er nicht vielleicht im Fanmarsch mitläuft, weil das ist tatsächlich für Auswärtsfans der beste Weg, eigentlich mit allen anderen mit dem Marsch zum Auswärtsblock zu gehen und da reinzugehen.
Richtig, das Problem ist halt, keiner beim VfB übernimmt die Garantie, dass wenn ihr nicht bei diesem Fanmarsch mit dabei seid und anschließend in den Gästeblock möchtet, dass euch das auch gelingt. Wir sagen nicht, dass es nicht klappt, aber die sicherste Variante, wenn ihr Tickets habt für den Gästebereich, ist mit diesem Fanmarsch Richtung Stadion zu laufen und dann direkt reinzugehen. Denn wie gesagt, die Polizei führt die Fans wirklich direkt in diesen Gästebereich. Ihr könnt ja natürlich nirgendwo anders hin. Das ist doof, ja, aber ihr könnt dann sicher sein, dass ihr das Spiel im Stadion miterleben werdet. Achtet darauf, dass eure Tickets personalisiert sind. Das heißt, ihr müsst mit Stift einfach euren Namen draufschreiben, der muss übereinstimmen mit eurem Perso bzw. mit eurem Pass.
Den ihr dabei haben solltet.
Achtet darauf, wenn ihr Doppelnamen im Pass habt, ja, dass ihr die natürlich dann auch auf die Karte schreibt. Also alles das sind so Kleinigkeiten, die dazu führen könnten, dass es am Einlass zumindest mal Probleme gibt. Und das sollten wir bestmöglich vermeiden, würde ich sagen. Gut, Sebastian, jetzt noch ein bisschen über Sportliche. Wir haben ja Real schon betrachtet letzte Woche, deswegen machen wir das jetzt nicht so ausführlich, wie ihr das sonst von uns gewohnt seid.
Genau, du hast gesagt, die halbe Mannschaft ist verletzt, aber jetzt ist dem nicht mehr so. Also ich habe schon gesagt, Carlo Ancelotti hat Angst und holt seine Leute zurück zum Krankenstand.
Ja, Jude Bellingham wird dabei sein, genauso wie Militao. Der hat auch schon am Wochenende gegen San Sebastian gespielt. Dann ist Tchouaméni zurück. Der wird wahrscheinlich noch nicht starten können, aber sitzt zumindest mal auf der Bank. Und ich würde sagen, das verändert schon nochmal die Ausgangssituation. Also weil halt einfach nochmal eine ganz andere Qualität auch von der Bank nachkommen kann. Wenn Bellingham heute anfängt, hast du nochmal ein ganz anderes Level an Qualitätsspielern auf dem Platz stehen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich nicht, dass das Wohl und Weh des VfB von diesen Spielern abhängt. Ich glaube wirklich, dass wir in der Lage sind, und ich sage das jetzt hier on tape, dass wir in der Lage sind, Real zu nerven. Ja, weil ich glaube tatsächlich, dass der VfB Stuttgart mit dieser mutigen Herangehensweise, die wir aus der vergangenen Saison kennen, zumindest mal für Nadelstiche sorgen kann. Und wenn wir dann effizient sind, ja, dann bin ich mal gespannt, was Real macht. Weil die Taktik, die Real halt anwendet und die auch oft aufgeht, ist, wir stehen hinten gut, kassieren keine Tore und schalten dann um und wissen, da vorne wird irgendeiner, Vinny Junior oder Jude Bellingham, wenn er dann spielt, Mbappé, schon die Bude machen. So. Und ich bin mal gespannt, wie das läuft, wenn der VfB in Führung gehen könnte. Ob das, es ist immer noch Real, aber ob das nicht das Spiel grundsätzlich nochmal verändert. Denn eins muss man sagen, ich habe die Spiele von Real mir jetzt alle angeguckt, auch das am Samstag. Das ist nicht besonders souverän. Ja, also du siehst halt, die verteidigen einigermaßen gut, aber gegen San Sebastian gab es, glaube ich, irgendwie 4 Alu-Treffer von San Sebastian. Die hätten eigentlich zur Halbzeit 2-0 führen müssen.
Und die Tore von Real, glaube ich, beide durch Elfmeter, stimmt das?
Also ja, absolut. Ja. Und vor allem die letzten 5 Tore, die geschossen wurden von Real Madrid, 4 davon waren Elfmeter. So, muss man sich halt auch mal überlegen. Also das ist jetzt ja keine wahnsinnige Qualität in der Offensive. Also du gehst ja davon aus, wenn du solche Spieler hast, dass sie sich leichter damit tun, ja, einfach dann auch Tore zu erzielen. Ich habe ja letzte Woche gesagt, Real ist die Mannschaft mit den meisten Torabschlüssen, das stimmt auch, aber wenn man die XG-Werte sich anguckt, sind sie immer noch gut, keine Frage, aber da sind dann natürlich Teams wie Barcelona schon nochmal einen Zacken besser. Wie gesagt, alles, was ihr zu diesem Spiel an sich wissen solltet, haben wir in der letzten Woche abgedeckt. Deswegen würde ich sagen, meine letzte Info für heute ist, dass wir Sebastian Hoeneß im Anzug sehen werden.
Und nicht im Trainingsanzug.
Nicht im Trainingsanzug, sondern im Champions-League-Anzug, wenn man so möchte.
Von Boston wahrscheinlich.
Ja, sicher.
Unser Champions-League-Boss.
Ja? Da freue ich mich schon drauf. Und das Thema Youth League, ich würde sagen, das schieben wir jetzt zur Seite, denn wir sind jetzt hier gerade bei 15.13 Uhr angekommen. Das Spiel beginnt in 45 Minuten. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Podcast das Licht der Welt erblickt, bevor drüben im, wie heißt das, Campo Once angestoßen wird, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering.
Da erzählen wir euch dann lieber am Donnerstag, warum der VfB gewonnen hat.
Genau. Ja. Und dann, das möchte ich auch noch sagen, bitten wir natürlich nochmal um Entschuldigung, dass das heute keine normale von euch erwartete Qualität war, einer STR-Ausgabe. Aber die Umstände sind es, die uns einfach ja so ein Stück weit dahin bringen, dass wir das hier mehr oder weniger improvisieren müssen. Wir werden versuchen, am Donnerstag spätestens dann die Woche drauf, am Mittwoch wieder die alte Qualität zu erreichen. Was wir euch aber auch noch versprechen können, auf unseren Social-Media-Kanälen versuchen wir wirklich so gut es geht, das ganze Geschehen hier abzubilden. Also wenn ihr Twitter oder Insta nutzt, hüpft einfach mal rüber, guckt uns und den Fans dabei zu, wie es hier in Madrid abgeht. Unser Ziel ist wirklich, die Leute, die nicht mitkommen können, einfach so ein Stück weit daran teilhaben zu lassen, was hier Fantastisches passiert. Und in zwei Wochen, richtig, oder? Das ist das nächste Champions-League-Spiel. Ja. Ja. In zwei Wochen sehen wir uns alle in Cannstatt und erleben das gemeinsam, würde ich sagen.
Gegen Prag dann, ne?
Richtig.
Ja. Also genau, und da gilt dann was anderes als das, was hier gilt, weil da geht es dann, glaube ich, wirklich darum, dass der VfB auch gewinnen kann. Aber hier in Madrid, ich hatte letzte Woche schon gesagt, Erlebnis vor Ergebnis. Und das gilt auch hier für unseren Podcast diese Woche.
Das muss man so attestieren. Absolut richtig. Wir ziehen uns jetzt rote Shirts an, gehen in die Stadt und werden heute einen fantastischen Realsieg feiern. Fantastischen VfB-Sieg. Und das war vielleicht auch noch ein Freudscher. Weißt du, warum ich komplett durcheinander gekommen bin? Weil ich dich gerade fragen wollte,
ja,
ob wir heute ausnahmsweise meinen Tipp abgeben sollen. Aber nachdem ich mich jetzt hier so verhaspelt habe, würde ich sagen, wir lassen es.
Also
keine Tipps.
Keine Tipps.
Keine Tipps. Dafür dann am Donnerstag die nächste Ausgabe. Bis dann. Ciao.
Ciao.